SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous am Mittag. In Italien bebt die Erde weiterhin. Allein in Amatrice graben 880 Feuerwehrleute nach Überlebenden. Jobs zuerst für Schweizer, dann für Zuwanderer. Die Kantone erklären, wie sie die Masseneinwanderungsinitiative umsetzen wollen. Hoffnung auf Frieden in Kolumbien nach einem halben Jahrhundert Gewalt und Hunderttausenden Toten. Die Regierung und die FARC-Rebellen beenden ihren Konflikt. Ihr und wir, Osten und Westen. In der Diskussion über Russlands Rolle zum Beispiel im Syrienkrieg haben viele hier eine klare Meinung. Der russische Botschafter in der Schweiz sagt:
Ich finde hier mehr Vernunft im Herangehen zu Russland, mehr Nachsicht, mehr Verständnis für unsere Besonderheiten.
Botschafter Alexander Golovin ist im Tagesgespräch um 13 Uhr vor dem russisch-amerikanischen Treffen zum Syrienkrieg. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Mindestens 247 Menschen haben die Rettungskräfte und Helfer in Mittelitalien inzwischen nur noch tot aus den Trümmern bergen können. Unser Korrespondent Franco Battel befindet sich zurzeit in Amatrice. Franco Battel, die Retter graben vorsichtig weiter. Gibt es noch Hoffnung auf Überlebende?
Ich konnte eben mit dem Chef der Feuerwehr sprechen. Er hat mir gesagt, dass die letzte Rettung eines Überlebenden bereits 12 oder 14, 16 Stunden zurückliege, also gestern Abend stattgefunden habe. Und seither sei es nicht mehr gelungen, Lebende aus den Trümmern zu bergen.
Welchen Eindruck haben Sie generell von den Rettungskräften? Wie gut funktioniert die Hilfe?
Ich habe hier sehr, sehr viele Helferinnen und Helfer gesehen. Allein die Feuerwehr kann hier auf etwa 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen. Ich habe aber auch sehr viele Suchhunde beispielsweise gesehen, Helikopter, die bereitstehen, um Verletzte auszufliegen. Das Rote Kreuz zum Beispiel betreibt hier ein Feldlazarett. Viele Helferinnen und Helfer aber sagen auch, wir haben eigentlich gar nicht so viel zu tun, eben weil in den letzten Stunden keine Überlebenden mehr geborgen wurden.
Es gab Warnungen vor weiteren Nachbeben. Wurde die Region bisher von schweren Nachbeben verschont?
Nein, ich wurde darüber informiert, dass heute Morgen hier die Erde sehr stark gebebt haben soll. Es war ein sehr, sehr starkes Nachbeben. Viele Leute hätten Angst gehabt. Und man hat auch die Leute hier dazu aufgefordert, diesen Ort in der Nacht, wenn möglich, zu verlassen, also nicht hier zu übernachten. Es ist hier einfach noch zu gefährlich, um irgendwo in ein Haus zu gehen beispielsweise.
Der Nationale Verband der italienischen Geologen beklagt, dass es keine Kultur der Prävention gebe, dass die Qualität der Bausubstanz in den Erdbebengebieten sehr, sehr schlecht sei. Welche Beobachtungen machen Sie dazu?
Ich habe hier gesehen, dass beispielsweise eben der historische Kern dieses Borgo, dieses mittelalterlichen Städtchens, beinahe vollständig eingestürzt ist. Da stehen nur noch einzelne Mauern. Es steht der Kirchturm, aber der ist schwer beschädigt. Hingegen haben modernere Gebäude dem Beben besser standgehalten. Ich konnte eben allerdings mit dem Bürgermeister sprechen und der hat mir gesagt, auch diese Gebäude sind in Gefahr. Er hat durchgesetzt, dass heute niemand in die Häuser zurückkehren darf, also wirklich niemand, auch in Häuser, die von außen gesehen vielleicht noch intakt sind. Es müssen heute alle draußen übernachten. Es muss zuerst abgeklärt werden, welche Häuser gefährdet sind, bis man dann vielleicht einzelne Häuser wieder freigeben kann. Aber das heißt, die Leute hier, die müssen sich auf wahrscheinlich eine sehr lange Zeit in Zelten oder in Notunterkünften einrichten.
Danke für die Informationen direkt aus Amatrice, Franco Battel. Die weiteren Meldungen des Mittags bringt uns nun Kevin Kahanes.
Geht es nach den Kantonen, sollen Schweizerinnen und Schweizer bei der Vergabe von Stellen künftig gegenüber ausländischen Arbeitskräften bevorzugt werden. Die Konferenz der Kantonsregierungen hat ihren Lösungsvorschlag für die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative präsentiert. Höchstzahlen für Einwanderer kommen darin nicht vor. Ob der Vorschlag der Kantone umgesetzt wird, ist offen. Darüber wird das Parlament beraten. Die Schweizer Wirtschaft ist im vergangenen Jahr weniger stark gewachsen als im Jahr davor. Das Bruttoinlandprodukt stieg laut Schätzungen des Bundesamts für Statistik um 0,3%. Allerdings sind die Preise 2015 gesunken. Wären die Preise gleich hoch gewesen wie 2014, hätte das Wachstum 0,8% betragen. Letztes Jahr war die Schweizer Wirtschaft unter Druck geraten, nachdem die Nationalbank den Mindestkurs des Franken zum Euro aufgehoben hatte. Die Schweizerische Post hat in der ersten Jahreshälfte weniger verdient. Der Gewinn sank im Vergleich zur Vorjahresperiode um 78 Millionen Franken auf 313 Millionen, wie die Post mitteilte. Ein Grund für den Gewinnrückgang sei, dass immer weniger Briefe verschickt würden. Außerdem sei bei den Paketen die Gewinnmarge tiefer geworden. Der Umsatz der Post stieg leicht auf 4,15 Milliarden Franken. Der Verband Schweizer Medien zahlt künftig kein Geld mehr an den Presserat, das ethische Kontrollorgan der Schweizer Medien. Der Verband setze die Zahlungen für die nächsten 3 Jahre aus, weil er sparen müsse, berichten Branchendienste. Beim Presserat können sich Leserinnen und Leser über journalistische Berichte beschweren. Das Gremium gibt es seit fast 40 Jahren. Der Verband Schweizer Medien war 8 Jahre Mitglied. Die Bundesverwaltung setzt offenbar vermehrt auf internes statt auf externes Wissen. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats, die GPK. Sie fordert das seit Jahren vom Bundesrat. Dieser habe nun erklärt, viele Expertenstellen seien inzwischen intern besetzt. Das Potenzial sei weitgehend ausgeschöpft. Darum schließt die GPK ihre Kontrollen vorerst ab. Im Bürgerkrieg in Jemen sind bisher mindestens 3.800 Menschen getötet worden, über 6.700 wurden verletzt, das sagt die UNO. Alle beteiligten bewaffneten Gruppierungen hätten sich schwerer Verbrechen an der Bevölkerung schuldig gemacht, erklärte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte. Er rief dazu auf, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen. Die syrischen Kurden ziehen sich offenbar auf das Gebiet östlich des Flusses Euphrat zurück. Sie würden sich darauf vorbereiten, die Stadt Al-Raqqa von der Terrormiliz IS zurückzuerobern. Das teilte ein Sprecher der Koalition mit, die von den USA geführt wird. Ein Sprecher der Kurdenmiliz YPG erklärte allerdings, es gebe keine Pläne zum Rückzug. Die französische Modeschöpferin Sonia Riquiel ist tot. Sie starb im Alter von 86 Jahren in ihrer Wohnung in Paris. Das gab ihre Tochter bekannt. Sonia Riquiel litt an Parkinson. Die gebürtige Pariserin hatte 1968 ihr eigenes Modelabel gegründet. Die Kleider werden heute auf der ganzen Welt verkauft. Das Wetter: heute und morgen gibt es viel Sonnenschein, oft ist der Himmel wolkenlos. Nur im Süden hat es zeitweise Wolkenfelder. Am Nachmittag wird es 29 bis 33 Grad warm.
Wie soll die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt werden? Der Wettstreit der verschiedensten Ideen geht langsam in die entscheidende Runde. Hoch im Kurs steht im Moment der sogenannte Inländervorrang. Dass also Einheimische Vorrang haben sollen bei der Stellensuche. Vorrang vor Menschen, die aus der EU in die Schweiz ziehen. Ich höre soeben, dass wir offenbar das Programm ändern aus der Regie. Das heißt, wir kommen jetzt zum Gespräch über Kolumbien. Für Kolumbien ist es ein historischer Moment. Nach einem halben Jahrhundert schließen die kolumbianische Regierung und die FARC-Rebellen Frieden. Sie setzen damit einen Schlusspunkt nach Jahrzehnten der Gewalt. Bis zu 300.000 Menschen wurden Opfer dieses Konflikts. 45.000 Menschen werden auch heute immer noch vermisst. Millionen von Menschen wurden zu Binnenflüchtlingen. Nach über 4 Jahren Verhandlungen haben sich nun die 2 Konfliktparteien geeinigt. Ulrich Achermann, was hat den Weg für diesen Frieden geebnet? Was gab den Ausschlag?
Ja, den Ausschlag gegeben hat die Einsicht, dass in diesem Konflikt keine der beiden Seiten die andere militärisch zu besiegen vermochte und dass Verhandlungen über den Frieden eigentlich die einzige Lösung sein konnten. Das ist, glaube ich, das, was den Ausschlag gegeben hat.
Was wird denn jetzt aus den 2000 FARC-Rebellen in den Gefängnissen und was aus den etwa 8000, die in Freiheit leben?
Also im Prinzip können sie alle auf Entlassung hoffen, diejenigen, die im Gefängnis sind, und die gewöhnlichen FARC-Mitglieder, die werden nicht belangt, es sei denn, sie hatten sich an Massakern beteiligt. Und dann kommt eine Übergangsjustiz ins Spiel, in der auch ausländische Richter da sind. Und die Maximalstrafe ist für diejenigen, die geständig sind und mit der Justiz zusammenarbeiten, 8 Jahre Gefängnis. Und sonst sind es bis zu 20 Jahre.
Diese FARC-Rebellen sind von vielen Kolumbianerinnen und Kolumbianern natürlich verhasst. Werden diese FARC-Rebellen dann sicher sein in der Gesellschaft, wenn sie denn eines Tages keine Waffen mehr tragen?
Ja, das ist der Knackpunkt schlechthin in diesem ganzen Friedensvertrag. Es gibt aus den 1980er Jahren eine sehr blutige Erfahrung. Damals gab es einen Teilfrieden mit der FARC. Es sind etwa 3000 Guerilleros ausgestiegen. Die hatten dann eine eigene politische Partei gebildet. Und diese 3000 Kämpfer, die ausgestiegen sind, die wurden bis auf den letzten Mann und die letzte Frau ermordet. Mit Duldung, mit Wissen des Staates.
Die FARC-Rebellen kämpfen ja seit 1964 für marxistische Ideale. Können sie ihre politischen Forderungen oder ihre Ideen laut dem Friedensvertrag in irgendeiner Weise demokratisch umsetzen?
Sie werden zunächst einmal 5 Sitze in beiden Kammern des Kongresses bekommen. Und müssen sich dann natürlich als politische Kraft organisieren und teilnehmen am demokratischen Prozess und am demokratischen Wettbewerb. Also sie müssen auch Wahlen gewinnen. Ich glaube, dass die Chancen, vor allem im ländlichen Gebiet, dass sie da zu Stimmen kommen, die sind durchaus da, weil es hat in Kolumbien nie eine Landreform gegeben. Jetzt soll so etwas wie eine Landreform ins Spiel kommen. Und da sind sicher sehr, sehr viele Leute bereit, dann die Kandidaten und Kandidatinnen der FARC zu wählen.
Zum Stichwort Drogen. Kolumbien hat ein großes Problem mit dem Drogenhandel, in den auch die FARC involviert ist auf besondere Weise. Welche Hoffnungen hat die Regierung in diesem Punkt?
Also hier geht es darum, dass die FARC sich verpflichtet hat, zusammenzuarbeiten, um erstens einmal die Wege des illegalen Drogenhandels irgendwie zuzumachen. Und zweitens geht es darum, in diesen Gebieten, wo Drogen angepflanzt werden, also wo Coca angepflanzt wird, zum kleinen Teil auch Marihuana, dass dort eine Entwicklung einsetzt, die den Kleinbauern eben eine andere Einkunftsmöglichkeit bietet.
Zum Schluss ganz, ganz kurz, Ulrich Achermann, der Vertrag wird im September feierlich unterschrieben. Dann stimmt die Bevölkerung über diesen Vertrag ab und der gilt erst, wenn 13% der Bevölkerung Ja sagen dazu. Gehen Sie davon aus, dass die nötige Stimmenanzahl zusammenkommt?
Also es wird ein schwieriges Unterfangen. Die Skepsis bei der kolumbianischen Bevölkerung ist sehr, sehr verbreitet. Man hat den Eindruck, die Regierung sei den Rebellen zu sanft umgesprungen mit den Rebellen, sie kämen zu gut weg. Und gleichzeitig gibt es auch eine sehr, sehr starke Gegnerschaft. Das sind die Viehzüchter, das sind die Großgrundbesitzer, die jetzt sicher in die Offensive gehen werden. Das heißt, dass auch die Regierung jetzt sich wirklich anstrengen muss, um das kolumbianische Volk zu überzeugen, dass dieses Friedensabkommen wirklich eine einmalige Chance ist.
Danke für die Einschätzungen, Ulrich Achermann. Und so geht es weiter im Rendezvous am Mittag. Den Job künden, um den eigenen Traum zu leben. Alphornbauer werden in den Alpen.
Jedes Horn, das bei mir zur Werkstatt rausgeht, muss Werbung machen. Und dann können wir auch leben von dem.
Was dieser Unternehmer wagt, soll Programm werden, nämlich Unterländer in Berggemeinden locken. Unser Schwerpunkt. Zuerst aber dies. Wie soll die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt werden? Der Wettstreit der verschiedensten Ideen geht langsam in die entscheidende Runde. Hoch im Kurs steht im Moment der sogenannte Inländervorrang. Dass also Einheimische Vorrang haben sollen bei der Stellensuche. Vorrang vor Menschen, die aus der EU in die Schweiz ziehen. Die Kantone setzen auf diese Idee. Heute haben sie ihren Vorschlag präsentiert. Die Chancen und Risiken davon? Dominik Meyer.
Es erstaunt wenig, die Kantone wollen sich selbst viel Spielraum geben. Jeder Kanton einzeln soll einen Inländervorrang einführen können, und zwar immer dann, wenn die Zuwanderung aus der EU deutlich höher ist als im EU-Durchschnitt und wenn sich gleichzeitig Löhne oder Arbeitslosigkeit im betreffenden Kanton schlechter entwickelt haben als in anderen Kantonen. Ein Inländervorrang also zunächst auf kantonaler Ebene, das sei ein vielversprechender Weg, sagt Jean-Michel China, der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen.
Für uns ist zentral, dass wir ja immer dafür eingestanden sind, dass der bilaterale Weg aufrechterhalten sind. Und mit diesem Modell, das wir vorschlagen, können wir eine Steuerungswirkung erzielen, ohne diesen bilateralen Weg zu gefährden.
Entworfen hat die Idee Michael Ambühl, der frühere Staatssekretär und heutige Professor für Verhandlungsführung. Sein Modell hätte klare Folgen, sagt Ambühl, es würde die Zuwanderung senken.
Eine Vorrangregelung hat sicherlich ihre Wirkung und wir haben ausgerechnet, welches das Potenzial ist, welches die Betroffenheit ist der Regionen bzw. der Branchen, wo sie eine Wirkung entfalten könnte.
Konkret wären in den letzten 5 Jahren die Bedingungen stets in mindestens 3 Kantonen erfüllt gewesen. Genf, das Tessin und die Watt etwa hätten fast immer einen Inländervorrang einführen dürfen. Ambühls Modell sieht auch einen schweizweiten Vorrang für Einheimische vor. Hier aber wären die Hürden höher, die Zuwanderung müsste noch höher sein und dieser Vorrang, der wäre auf einzelne Branchen beschränkt. Fürs Baugewerbe aber etwa wären laut Ambühl in den letzten Jahren die Bedingungen erfüllt gewesen für einen solchen schweizweiten Inländervorrang. Soweit also die Theorie. Der Vorschlag der Kantone, der dürfte im Bundeshaus auf offene Ohren stoßen. FDP und CVP wälzen nämlich seit längerem ähnliche Ideen. Allerdings gibt es 2 große Probleme. Die Masseneinwanderungsinitiative verlangt zusätzlich zu diesem Vorrang für Einheimische auch Höchstzahlen und Kontingente, also eine zahlenmäßige Begrenzung der Einwanderung. Und darauf wollen die Kantone verzichten. Das ist politisch heikel. Und das 2. Problem, das wiegt mindestens so schwer. EU-Vertreter haben bislang stets Nein gesagt zur Idee eines Inländervorrangs. Und am Montag zu Besuch in der Schweiz hat offenbar Italiens Außenminister explizit Widerstand angekündigt gegen einen kantonalen Inländervorrang. Weshalb also sollte die EU nun auf einmal doch Ja sagen zu diesem Modell? Kantonsvertreter China vertraut auf eine Verhandlungslösung.
Letztlich muss sich auch die EU die Frage stellen, wollen wir am bilateralen Weg mit der Schweiz festhalten? Das ist ein Geben und ein Nehmen.
Im Hintergrund laufen die Gespräche zwischen der Schweiz und der EU seit längerem. Am 19. September kommt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in die Schweiz. Die Erwartungen sind hoch, dass bis dann eine Lösung gefunden ist. Im Bundeshaus fallen nächste Woche bereits erste Vorentscheide. Dann nämlich entscheidet die zuständige Parlamentskommission über ihren Vorschlag, wie die Schweiz die Masseneinwanderungsinitiative umsetzen soll.
Die Täler für die Menschen, die Berge für die Natur. Wenn es so weitergeht, könnte es genau so weit kommen, dass nämlich viele Berggemeinden aussterben, weil die Menschen in die Städte ziehen, dorthin, wo es Arbeit und sozialen Austausch gibt. Wie kann man diesen Trend stoppen? Heute und morgen diskutieren das Fachleute in Heiden, in Appenzell-Ausserrhoden. Ein Ziel, die noch oben am Berg wohnen, sollen dort auch wirtschaften können. So wie zum Beispiel die Familie von Heinz und Marietta Tschirmer. Die beiden wohnen und arbeiten in Habkern, hoch über Interlaken, und produzieren Alphörner. Mit ihrem Geschäft hauchen sie dem Dorf neues Leben ein. Inlandredaktor Peter Maurer hat die beiden getroffen.
Der Klang, das ist einfach etwas, was ein Mensch einfährt.
Das ist die Geschichte von einem Quereinsteiger, von einem, der etwas wagen wollte. Vor gut 4 Jahren war's. Heinz Tschirmer, noch nicht mal 30, junger Vater, gelernter Bauer, betriebswirtschaftlich weitergebildet, toller Job als Produktmanager bei einer Firma für Stalleinrichtungen, sagte: Fertig, Schluss. Ich werde jetzt selbstständig und baue hier oben Alphörner. Was hat damals wohl seine Frau, die bodenständige Marietta, gedacht? Spinnt er jetzt?
Ja, spinnen schon nicht gerade, aber als Mutter hast du schon ein bisschen Angst. Ja. Es war halt ein grosser Schritt, weil man nicht gewusst hat, kommt es gut oder reicht es für alles.
Für alles, zum Leben, für die Familie, für die mittlerweile 3 Buben. Der kleine Jan greift zu einem Alphorn-Mundstück und zeigt, wie ein Großer, wie es geht.
ein Monster tätowieren und einen Tee blasen. So kommt Usi.
Usi, so kommt er raus, der archaische Alphornturm. Chiemes Vater, Sägereibesitzer in Hapken, hatte jahrelang einen Alphornbauer im Unterland mit dem hochwertigen heimischen Fichtenholz beliefert. Als der Instrumentenbauer altershalber aufhören wollte, suchte er einen Nachfolger. Der junge Chiemer überlegte, rechnete, machte einen sauberen Businessplan, fand dort, wo früher der Hapker Dorfladen war, Platz für eine Werkstatt und sagte schließlich: Ja, ich will. Zusammen mit Marietta.
Wenn man zusammen etwas anreisen, dann bringt man es für einen eigentlich schon zustande. Man muss einfach auch zusammen haben.
Bis alles ist gestanden, ist das gegen 650'000 gegangen, wo wir hier Fremdkapital können müssen aufnehmen mussten. Das haben wir vor allem einen Teil über die Familie und einen grösseren Teil haben wir über eine Bürgschaftsgenossenschaft können machen.
Viel Geld für einen Zwei-Mann-Frau-Betrieb im Berggebiet. Schulden? Klar, sagt Schiemer, hat jeder Unternehmer. Schulden, dass einem das Liegen wehtut?
Das Liegen weh. Ja, am Abend vielleicht vom Werken, aber die Schulden, da schaffen wir dran. Ja.
Chiemers haben eine GmbH gegründet, auf das es bei einer Pleite nicht mit einem Privatkonkurs endet.
Aber die Bank hat ganz klar gesagt, ja, wenn solche GmbH läuft, zahlen wir das Leben lang. Und dann haben wir schon ein bisschen geschluckt. Aber wir haben nichts zu verlieren. Oder? Wir haben unser minimales Grundeinkommen, unser Sozialwerk funktionieren und dann dürfen wir etwas wagen. Und das ist viel von meiner Generation noch ein bisschen das Problem. Meine junge Generation hat Angst, etwas zu wagen. Und das ist halt das Problem. Weil so kommen wir auch nicht weiter.
Bis zu 60 Alphörner produzieren Chiemers heute im Jahr. Preis pro Stück 3.500 bis 4.000 Franken. Ein Drittel der Produktion geht ins Ausland, bis nach Korea und Japan.
Also wir tun hier das Hapkern vom Grundrohstoff bis zum fertigen Instrument, wird alles hier in umliegenden 5-6 Kilometern gemacht.
Die Wertschöpfung bleibt im Tal, das heisst am Berg. Mit Werkstattführungen und Alphorn-Workshops werden überdies jährlich gegen 3.000 Besucher ins 640 Einwohnerdorf geholt. Drüben beim Dorfbrunnen steht Gemeinderätin Hanni Jorns, zuständig für das Volkswirtschaftliche, und sagt über Chiemers Start-up-Betrieb:
Es gibt Umsätze für das örtliche Gewerbe, Gastwirtschaft und Bäckerei im Dorfladen, Zagerei und so. Und vor allem wird der Name Hapkern weit rausgetragen. Es gibt Werbung für unseren Ort. Und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt.
Drinnen, neben der Alphorn-Werkstatt, wo zum Teil mit computergesteuerten Hochpräzisionsmaschinen gearbeitet wird, macht Sami Lötscher, ein Profimusiker, die Alphorn-Qualitätskontrolle.
Es geht ja hier nicht nur Tourismus. Es ist wichtig, dass wir auch eine Industrie betreiben, auch wenn das jetzt vielleicht hier ein ganz kleiner Betrieb ist. Aber es sind im Prinzip zwei Leute, die davon leben und die, die ja, auch hier Geld verdienen.
Ein kleiner Betrieb auf gut 1000 Meter über Meer. Was ist wichtig für das Leben im Berggebiet? Marietta Chiemer sagt:
Dass man sich wohlfühlt, dort wo man ist, dass Arbeitsplätze rum sind. Weil wenn alle auswärts müssen werken, würde auch niemand mehr hier wohnen.
Und Freude haben an seinem Produkt, dem Alphorn, sagt Heinz Chiemer, mit seinem Klang. Wohin geht er denn, dieser Klang?
Der geht bei mir ins Herz.
Ja, das härtet einem.
Chiemers, mit beiden Beinen auf dem stotzigen Boden.
Die Reportage von Peter Maurer. Heinz und Marietta Chiemer, die wir eben kennengelernt haben, haben ihr Geschäft in ihr Bergdorf hochgenommen. Vorher arbeitet er im Tal. Wenn es aber um die Frage geht, wie Berggemeinden überleben können, ist es auch wichtig, neue Einwohner in die Berge zu bringen. Heike Meyer von der Universität Bern ist Wirtschaftsgeografin und hat untersucht, wieso Menschen vom Tal in die Berge ziehen. Wissenschaftlich werden diese Menschen als New Highlanders bezeichnet. Frage an Heike Meyer: Was zieht diese Unterländer denn in diese ländlichen Berge, in diese Bergen? Ist ja nicht der klassische Ort für ein neues Unternehmen.
Also es sind wirtschaftliche Faktoren. Wir haben einen Zahnarzt interviewt in Graubünden. Der bekam keinen Kredit in der Stadt. Da gibt's schon zu viele Zahnärzte. Aber dann hat er in Illanz von einem ehemaligen Kollegen erfahren, dass dort noch Potenzial besteht. Und dann ist er dorthin gezogen. Also es sind wirtschaftliche Faktoren. Es ist die Möglichkeit, ein Unternehmen dort zu gründen oder zu führen. Und dann gibt's aber natürlich noch andere Faktoren, wie dass man rückkehrt, dass man vielleicht von dort kommt, von dem Berggebiet, dass man aber auch vielleicht die schöne Natur erleben will. Also ich denke, es sind wirtschaftliche, aber auch soziale, naturräumliche Faktoren, die eine Rolle spielen.
Was ist denn so das, was eine Berggemeinde bieten kann, was eine Stadt zum Beispiel nicht bietet?
Also ich denke, einmal bietet die Gemeinde natürlich viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Bei den New Highlander Unternehmern haben wir gesehen, dass die alle sich sozial einbringen in die Gemeinde. Sie können sich dort engagieren. Sie sind vielleicht der Einzige, der eine bestimmte Fähigkeit hat und dort das Unternehmen führen kann, weil niemand anderes die Möglichkeit erkannt hat. Also sie füllen da eine Lücke, eine Nische. Weil es eben nicht viele gibt dort. In der Stadt ist man ein Fisch unter vielen. Und das ist man im Berggebiet eben nicht. Ja.
Was müssen denn Berggemeinden zwingend bieten können, damit sie genug attraktiv sind, dass Menschen aus dem Tal, aus dem Unterland in die Berge kommen?
Also sie müssen auf jeden Fall angebunden sein an die Städte. Also es muss nicht nur Straßen, Schienen und eben andere Transportmöglichkeiten bestehen, aber auch Kommunikationsmöglichkeiten, also das Internet, Breitbandanbindung zum Beispiel, weil diese Unternehmer sind sehr vernetzt mit den Städten, wo sie herkommen. Und das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil für sie, weil sie Wissen und Ideen in den Städten finden. Aber dann muss es auch die Vor-Ort-Infrastruktur geben, vielleicht Kindergärten, Schulen, also dass, wenn die Familien wie die Familie Tschirner dorthin zieht, dann auch natürlich dort leben kann. Es muss dann auch noch eine Offenheit in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, in der Berggemeinde bestehen, dass neue kommen. Also die muss man integrieren, mit denen muss man leben können. Und ich denke, dass es noch Arbeitskräfte auf jeden Fall braucht. Das ist oft eine Schwierigkeit, Arbeitskräfte zu finden, die dort arbeiten wollen und vielleicht sogar dort wohnen wollen.
Macht es eigentlich Sinn, wenn zum Beispiel ein Gebirgskanton solche New Highlanders, wie sie nennen, explizit anlockt? Also zum Beispiel so mit Versprechen, sie müssten beispielsweise die ersten 2 Jahre keine Steuern fürs Geschäft zahlen?
Ich denke nicht. Ich denke, dass Steuererleichterungen eher konträr wirken. Man forciert sozusagen etwas in einem Prozess, der sowieso risikoreich ist. Also Unternehmer sind risikoreiche Menschen. Und wenn man dann sagt, du musst 2 Jahre dort bleiben, es kann ja ganz anders kommen. Also die Person kann wieder zurückziehen. Also ich würde nicht solche Maßnahmen treffen, sondern wirklich schauen, dass die Gemeinden lebenswert sind, dass sie das Umfeld bieten für die Unternehmer, dass vielleicht die Nische gefunden werden kann, dass man Anschluss findet an die Gemeinschaft. Also eher solche Faktoren sollte man fördern.
Sagt die Wirtschaftsgeografin Heike Meyer von der Universität Bern. Fotos von Heinz und Marietta Tschirmer finden Sie auf srf.ch/news. Die zwei sind übrigens mit 5 anderen Unternehmern für den Prix Montagne nominiert. Wer sich den Traum vom Eigenheim verwirklicht hat, möchte meist auch im Alter in den eigenen 4 Wänden wohnen bleiben. Nicht selten droht aber ein böses Erwachen. Beispielsweise dann, wenn teure Renovationen anstehen und Pensionierte deshalb ihre Hypothek aufstocken möchten. Viele Banken winken dann nämlich ab. Damian Rast.
Will jemand kurz vor der Pensionierung eine Hypothek erneuern oder eine zusätzliche Hypothek aufnehmen, um sein Haus zu renovieren oder andere Ausgaben zu bestreiten, ist das oft schwierig. Denn Banken geben bevorstehenden Rentnerinnen und Rentnern nicht gerne Kredit, wie Florian Schubiger von der unabhängigen Hypothekarberatungsfirma Vermögenspartner sagt.
Das Problem ist heute sicher grösser, als es noch vor einigen Jahren war. Man muss aber sicherlich auch sagen, es sind auch heute eher Einzelfälle, die Anzahl hat aber zugenommen.
Dass die Zahl der älteren Personen, die kein Geld mehr von der Bank bekommen, zugenommen hat, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Banken bei der Vergabe von Hypotheken strenger geworden sind. Sie schätzen den Wert einer Immobilie vorsichtiger ein als noch vor ein paar Jahren und prüfen genauer, ob jemand eine Hypothek wirklich tragen kann. Denn die Nationalbank warnt seit geraumer Zeit vor einer möglichen Immobilienblase. Und auch die Bankenaufsichtsbehörde FINMA ist strenger mit den Banken bezüglich der Risiken, die sie eingehen dürfen. Für viele Eigenheimbesitzer, die nach der Pensionierung ein tieferes Einkommen haben, heißt das, es gibt kein Geld mehr von der Bank. Schubiger rät deshalb, sich mindestens 15 Jahre vor der Pensionierung mit der Finanzierung des Hauses auseinanderzusetzen.
Dann würde ich die Situation auch mit den Zahlen nach der Pensionierung durchrechnen, also sprich mit der Pensionskassenrente, mit der AV-Rente und eben nicht mit dem aktuellen Einkommen. Dann würde man genau sehen, ob noch etwas zu machen ist, ob man noch sparen muss, ob man die Hypothek amortisieren muss oder welche Möglichkeiten das es eben dann wirklich gibt langfristig.
Gute Chancen im Alter doch noch Geld von der Bank zu erhalten, haben fast nur noch Personen, die über ein Haus an guter Lage verfügen, das viel wert und zu einem großen Teil abbezahlt ist. Die Nachfrage von solchen Hausbesitzern nach Hypotheken nehme zu, heißt es bei verschiedenen Finanzdienstleistern auf Anfrage. Der Grund? Viele verfügen zwar über ein teures Haus, haben aber zu wenig Geld, um die Immobilie in Schuss zu halten oder ihr Leben zu finanzieren. Deshalb bieten verschiedene, vor allem regionale Banken, Hypotheken an, die sich explizit an solche Personen richten und es diesen erlauben sollen, länger in ihren Häusern zu bleiben. Doch solche Hypotheken hätten auch ihre Tücken, sagt Immobilienexperte Adrian Wenger vom VZ Vermögenszentrum.
Der Nachteil ist eher der, dass man den richtigen Verkaufszeitpunkt verpasst.
Denn gerade bei großen, fürs Alter überdimensionierten Immobilien sei es manchmal auch einfach besser, das Haus rechtzeitig zu verkaufen.
Damian Rast. 13 Uhr im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit dem russischen Botschafter in der Schweiz. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahannes.
Schweizer sollen bei der Vergabe von Stellen gegenüber Ausländern bevorzugt werden. So wollen die Kantone die Zuwanderungsinitiative umsetzen. Ihr Vorschlag sieht dafür keine Höchstzahlen für Einwanderer vor. Die Schweizer Wirtschaft ist im letzten Jahr weniger stark gewachsen als im Jahr zuvor. Das Bruttoinlandprodukt stieg laut Schätzungen des Bundesamts für Statistik um 0,3%. Im Bürgerkrieg in Jemen sind bisher mindestens 3.800 Menschen getötet worden. Über 6.700 wurden verletzt. Das sagt die UNO und spricht von schweren Verbrechen an der Bevölkerung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.